Ihr müsst es jetzt nie beantworten. Spannend war bei meinen Kommilitonen und bei mir, wir sind so auf 2-3 Mal im Jahr gekommen, so Pi mal Daumen. Und das ist gar nicht so viel, fand ich. Irgendwie hat man manchmal den Eindruck, das müsste Gefühl jeden Tag sein, dass man sagt, irgendwie will ich Gott erleben. In unserem Leitbild ist als Überschrift für unsere Gemeinde folgender Satz gestellt. Wir haben ihn vorhin schon gesehen. Es ist unsere Herzenssache, Raum für die Begegnung mit Gott und den Menschen zu schaffen, indem wir die Liebe zueinander aufbauen und pflegen. Wir nehmen uns heute und nächste Woche mal Zeit, dort genauer hineinzugehen, hineinzutauchen und dem auf den Grund zu kommen, was bedeutet das? Ich will heute mal eine Einseitigkeit wagen, und zwar, mir geht es nur um diese Formulierung Begegnung mit Gott oder Raum für Begegnung mit Gott. Es ist im Prinzip das Kernthema unseres Glaubens und unserer Gemeinde, denn nur in dieser Begegnung mit Gott oder in dieser Ausrichtung auf Gott werden wir zur Kirche. Wenn wir das weglassen, dann sind wir ein guter Verein, der vielleicht Gutes tut, trotzdem irgendwo seine menschlichen Seiten hat. Aber erst in der Ausrichtung, in der Begegnung auf Gott hin, zu Gott hin, werden wir zur Kirche. Und ich will euch gar nicht überzeugen, dass das wichtig ist, sondern ich möchte eine Sehnsucht wecken, euch danach auszustrecken, uns danach auszustrecken. Und vielleicht habt ihr gerade in der ersten Frage überlegt, ja, 2-3 Mal im Jahr kommt für mich hin. Es ist jetzt kein festes Maß, aber irgendwie, ich habe meine Momente mit Gott. Dann will ich euch in dieser Predigt ermutigen, geht weiter, bleibt dran. Und wenn ihr aber gemerkt habt, also wüsste ich jetzt nicht mehr, wann das letzte Mal war, dann will ich euch Mut machen, will ich Sehnsucht wecken, euch danach auszustrecken. Vielleicht mit jemandem mal drüber zu reden, zu überlegen, was kann ich tun, um diesen Raum für mich in meinem Leben zu erschließen oder zu öffnen. Ob wir uns nach einer Begegnung mit Gott sehnen, hängt ziemlich davon ab, was wir von Gott erwarten, wie wir uns Gott vorstellen, wie wir denken, dass er uns begegnet. Was erwartest du, wenn du daran denkst, dass Gott dir begegnen kann? Erwartest du den Zeigefinger? Oder erwartest du einen unbeteiligten alten Mann, der nichts zu sagen hat? Eine kraftlose Macht oder ein Hirngespinst, einen Gedanken? Oder ist da ein liebevoller Vater? Ist da ein Ermutiger oder jemand, der mich korrigiert? Ich möchte euch mit hineinnehmen in den Predigttext, der allerhand Aussagen dazu beinhaltet, wie Gott ist, wie Gott reagiert, wie Gott anderen Menschen begegnet. Ich lese die Begegnung mit Jesus mit einer Frau. Wahrscheinlich kennt ihr diese Begegnung. Und ich bitte euch mal, eine Brille aufzusetzen, und zwar 2 Fragen. Was zeichnet Jesus in dieser Beziehung auf, in dieser Begegnung? Und was passiert mit der Frau? Also was zeichnet Jesus aus und was passiert mit der Frau? Ich lese Johannes 4, Vers 3 bis 30, teilweise gekürzt. Jesus verließ Judäa und ging nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritische Ortschaft, wo sich der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du das Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat? Jesus gab ihr zur Antwort: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte: Glaube mir, Frau, die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist. Und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau entgegnete: Ich weiß, dass der Messias kommen wird. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus: Du sprichst mit ihm. Ich bin es. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte den Leuten: Kommt mit, ich habe einen Fremden gefunden, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er nicht wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Es ist eine sehr lange Geschichte, aber es steckt unheimlich viel drin. Allein inhaltlich könnte man so viel vertiefen. Wasser des Lebens, Beten in Wahrheit und im Geist oder das ganze Thema Messias. Aber ich will gar nicht so tief in die Inhalte hineingehen, sondern mich fasziniert, in dieser Situation zu sehen, wie Jesus dieser Frau begegnet. Das bringt mich ins Staunen, weil es hinterfragt mich. Es hinterfragt mich und mein Gottesbild. Wie stelle ich mir Gott vor? Und auch diese ganzen Beobachtungen hier in diese Predigt zu packen, wäre viel zu viel. Deswegen habe ich 5 Beobachtungen herausgegriffen. Und für den Rest, die restlichen Beobachtungen, ermutige ich euch, vielleicht in den Hauskreisen oder in anderen Kreisen, nehmt euch doch mal die Zeit, diesen Text zu lesen mit diesen 2 Fragen. Wie begegnet Jesus diese Frau und was verändert sich bei der Frau? Vielleicht kennt ihr das, es sind die besonderen geistlichen Momente. Ein Gottesdienst, wo mein Herz angerührt wird, eine Freizeit, wo ich irgendwas Neues erfahre oder erlebe und merke, da kommt Frieden oder da kommt Leidenschaft, da kommt Freude in mein Herz. Ich spüre neues Leben in mir schlagen. Ich hatte so einen Moment letzten Sommer, ich war auf einer Freizeit als Mitarbeiter mit dabei. Wir haben uns schon einen Tag eher getroffen mit den Mitarbeitern und uns auch Zeit dafür genommen, uns selber auszurichten auf Gott. In diesem Gottesdienst war auch die Aussage, in diesem Camp, auf dieser Freizeit geht es nicht nur um die Teens, die dann kommen. Es geht auch um dein Herz. Wie bist du hier? Und ich merke, wie Gott in dieser Aussage an mein Herz geklopft hat und mir gesagt hat: Ich sehe dich, ich sehe deine Herausforderungen. Und mir daran begegnet ist. Es hat sich äußerlich nicht viel verändert, aber ich habe gemerkt, Gott begegnet mir in diesem Moment und verändert meinen Blick auf die aktuelle Situation. Das hat mir Frieden gegeben. Besondere geistliche Momente. Diese Frau war nicht auf dem Weg zu einer Freizeit. Sie hat ihren Alltag erledigt. Zum Brunnen laufen, Wassereimer voll machen, heimschleppen, Rest erledigen, was auch immer sie zu tun hat. Zum Brunnen laufen, Gefäße voll machen, nach Hause schleppen. Zum Brunnen laufen, Gefäße voll machen, Wasser nach Hause schleppen. Jeden Tag. Und Jesus unterbricht ihren Alltagstrott. Es ist keine heilige Atmosphäre, es ist kein schön geschmückter Raum, nichts Besonderes darin. Aber Gott begegnet ihr in ihrem Alltag. Alltag ist klar, das ist ein Bügeleisen, das ist vielleicht nicht jedermanns Alltagsgeschäft. Ich bin vor 3 Jahren umgezogen und ich habe seitdem nie Wäsche gebügelt, aber ich denke, es wird klar. Aber geht eigentlich, oder? Jesus unterbricht ihren Alltagstrott. Keine heilige Atmosphäre, kein schön geschmückter Raum. Passt das zu unserer Gottesvorstellung? Rechnest du damit, dass Gott dich in deinem Alltag unterbricht, vielleicht morgens beim Kaffee trinken, im überfüllten Bus zur Schule, am Kopierer im Büro, nach einem angestrengten Tag auf dem Sofa? Ist das unser Bild von Gott? Zweiter Punkt. Jesus redet über Wasser. Er redet ganz schön drumherum und kommt gar nicht so gleich zum Punkt. Er hätte auch sagen können, hier, du hast da was, ich würde da gerne mal mit dir reden. Nein, gib mir zu trinken. Er sorgt für Missverständnisse und im Prinzip ist das ja nichts anderes als ein Wortspiel, was er hier tut. Finde ich selber sehr, freut mich sehr. Gott hat Freude am Spiel, am Wortspiel und das dürfte alle Pädagogen, Kinder und Wortakrobaten unter uns sehr freuen. Gott findet einen Weg. Er fällt nicht mit der Tür ins Haus. Er sagt nicht, du bist eine Sünderin, tu Buße. Er ist offen für die Frau, er interessiert sich für sie, er kitzelt ihr Interesse heraus und baut damit eine Beziehung auf Augenhöhe. Kann man das hinten eigentlich sehen? Okay. Gott fällt nicht mit der Tür ins Haus. Erwarten wir, wenn Gott uns begegnet, dass er in unseren Alltag hineinplatzt mit seinen Anliegen? Erfahrung, die ich oft gemacht habe, genau das, was diese Frau am Brunnen erlebt hat, Gott knüpft in unserem Alltag an und führt uns, nicht schubst uns, sondern führt uns zu diesen Punkten, die wichtig sind. Für den dritten Punkt braucht es noch ein paar Hintergrundinfos. Vielleicht ist es einigen aufgefallen, diese Frau geht um Mittag zum Brunnen. Das macht relativ wenig Sinn, weil mittags ist die Zeit, wo es am heißesten ist. Das sagt etwas über diese Frau aus und auch mit den Infos, die wir später noch bekommen, dass sie offensichtlich ziemlich viele Männer hat und das in der damaligen Zeit nicht so angesehen war wie heute. So war es gar nicht gewählt. Wissen wir, dass diese Frau keine gute Position in ihrer Ortschaft oder in ihrer Gesellschaft hatte. Sie war ganz offensichtlich eine Außenseiterin. Die anderen Frauen waren nämlich schon 4-5 Stunden eher dort am Brunnen. Aber sie meidet den Kontakt. Sie geht allein. Sie ist außen vor. Das ist das eine und das andere ist, sowohl Jesus als auch die Frau wissen, dass sie eine Ehebrecherin ist. Sie kennt das Gesetz des Mose und Jesus sowieso, beide wissen es. Und nun Jesus zu sehen in seiner Gesprächsführung, die mich also wirklich beeindruckt unheimlich souveräne Gesprächsführung. Er weiß genau, was er tut. Er sieht ihr ins Herz. Er weiß ja genau, was es für eine Frau ist. Er führt das Gespräch ja nicht umsonst in diese Richtung. Aber er findet Zugang zu ihrem Herzen. Er legt den Finger in die Wunde, aber nicht in der Form, wie sie es gewohnt ist. So im Sinne von, also du hast da ja was. Oder sieht schlecht aus. Er begegnet ihr auf Augenhöhe. Beiden ist klar, dass sie Sünderin ist und die Konsequenz für Ehebruch, was im Gesetz gefordert ist, ist die Steinigung. Aber die Frau erfährt, Jesus hört mir zu, Jesus richtet mich nicht. Da wisst ihr mal, wo der Hammer hängt. Jesus richtet nicht. Wenn Gott dir begegnen würde, rechnest du damit, dass er dir vorhält, was du alles falsch gemacht hast? Erwartest du, dass er dich scharf anblickt und erstmal dir das Gefühl vermittelt, dass du nichts wert bist? Und das ist auch ein Punkt, der mich extrem begeistert. Lasst euch diesen Umgang Jesu mit der Frau mal auf der Zunge zergehen. Kein Wort der Anklage, kein Wort der Verachtung. Und das bewirkt etwas in dieser Frau. Ihre Verfehlung ist offengelegt, aber sie zieht sich nicht zurück, wie man es vielleicht erwarten würde. Im Sinne von, Wunde berührt, ich schütze mich. Jesus ist offensichtlich vertrauenswürdig. Und sie erkennt ihn als Prophet, als jemand, der tiefer hineinblicken kann, der mehr weiter sehen kann. Und schließt eine theologische Frage an. Und das verwundert wahrscheinlich im ersten Moment. Vielleicht habt auch ihr das beim Lesen oder Zuhören nie ganz zusammengebracht, wie man von Ehebruch zu dem Thema kommt, wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem Gebet? Müssen wir das dort machen oder hier? Ist für uns, glaube ich, nicht mehr so verständlich, dieser Übergang, aber war damals Glaube ja Grundlage des Lebens. Die ganze Gesellschaft basierte auf dieser Frage nach Gott. Und der theologische Zwist, da komme ich gleich noch drauf, um das zu verstehen, muss man auch diese Spannung verstehen, die hier angesprochen wird in diesem Text, zwischen den Juden und den Samaritanern. Denn das war, wie hat Sigurd mal neulich so schön formuliert, ein theologisch vermintes Gebiet. Die Samaritaner waren nämlich ein Volk oder ein Teil in Israel, die sich mit den fremden Völkern vermischt hatten, was die Juden eigentlich nicht durften oder nicht sollten. Das zum einen, darum waren sie von den Juden verhasst. Das zweite war, sie haben sich ein eigenes Heiligtum gebaut. Und das dritte war, sie erkannten nur die 5 Bücher Mose als heilige Schrift, im Gegensatz zu den Juden, die ja noch die Propheten und die anderen Geschichtsbücher haben. Das heißt, hier greift die Frau eine Spannung auf, die irgendwie ihre Identität betrifft. Wer bin ich eigentlich? Und Jesus zeigt es ihr. Jesus erklärt ihr, wie es sich verhält und gibt sich offensichtlich als Messias, als Retter zu erkennen. Und die Reaktion der Frau? Sie lässt alles stehen und liegen und läuft zurück zur Gemeinschaft. Was hat das für eine Aussage? Die Frau, angesteckt von Begeisterung, sie hat gemerkt, wow, dieser Mensch ist jemand. Er ist vielleicht der Messias, er ist der Retter. Und zwar Messias ist nicht irgendjemand, es ist der Messias. Das weckt Begeisterung. Die Frau erlebt, ihre Wüste erblüht, wenn lebendiges Wasser hervorquillt. Das, was Jesus ihr verspricht, lebendiges Wasser. Und sie blüht auf, sie erfährt Begeisterung. Erwarten wir das, wenn Gott uns berührt oder begegnet, dass unsere Last oder unsere Herausforderungen nicht für ihn zu schwer sind, sondern dass er auch in diesen Herausforderungen uns begeistern kann, uns innerlich neu erweckt, uns inneres neues Leben schenken kann? Und eine letzte Beobachtung möchte ich mit euch teilen. Kennt ihr das Gefühl, dass Scham oder Schuld von Gemeinschaft abhält? Dass du die Blicke, Gedanken und vielleicht sogar Kommentare der anderen fürchtest, dass die Luft dünn wird und du denkst, ich habe hier keinen Platz? Die Frau geht allein zum Brunnen und nimmt die Mittagshitze in Kauf, abseits von der Gemeinschaft. Und ich habe es gerade, sie wird mit Begeisterung erfüllt. Und diese Begeisterung bringt in ihr eine Handlung hervor. Und zwar das Absurdeste, sie läuft zurück in die Gemeinschaft. Die Begeisterung, die Jesus in ihr weckt, überwindet Angst und Isolation. Und sie wird dadurch zur ersten Evangelistin überhaupt. Sie verkündet das Evangelium. Ist dieser nicht der Messias? Die Begegnung mit Gott führt unweigerlich in eine Gemeinschaft, hinein oder zurück. Das sind diese fünf Punkte oder fünf Beobachtungen. Und eigentlich habe ich noch eine sechste. Die reiht sich aber nicht ein, sondern die ist grundlegend. Die müsste eigentlich eher darunter stehen. Denn was dazu geführt hat, dass diese fünf Begegnungen oder fünf, wie Gott begegnet, dass das überhaupt möglich ist, liegt allein daran, dass die Frau offen dafür war. Sie hätte Jesus auch ignorieren können oder ausweichen können. Sie ist selber ja auf den Punkt gekommen, auf ihren Punkt gekommen. Und das ist auch das Thema der beiden Lesungen vorhin gewesen. Es wird euch vielleicht nicht aufgefallen sein, aber zum einen Mose, der berufen wird von Gott, der offen ist für diesen Ruf, für das Volk Israel zu einem Erlöser zu werden, der das Volk Israel in die Freiheit führt. Mose ist offen und hört Gott und handelt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Volk in Nazareth, wo geschrieben steht, Jesus konnte nicht viel tun dort, außer ein paar Kranke heilen, weil sie nicht geglaubt haben, weil sie nicht offen waren dafür, weil sie nicht darauf vertraut haben, dass dieser Mann Gott ist, dass dieser Mann Wunder tun kann, dass dieser Mann der Messias ist, mehr als ein Mensch. In unserem Leitbild heißt es, wir wollen Räume schaffen, aber auf unsere persönlichen Ebene bezogen sind allerhand Räume schon da. Wir haben es vorhin gesehen, im Alltag ist unheimlich viel Raum. Unser ganzes Leben ist schon ein Raum, in dem uns Gott begegnen kann und auch hier ist ein Raum, wo Gott uns begegnen kann. Das heißt, im Ersten geht es da gar nicht darum, Räume zu schaffen, sondern erstmal selbst offen zu sein, die Räume, die ich habe, zu nutzen und darauf zu vertrauen, dass Gott mir in diesen Räumen begegnen kann. Und zwar, dieses Vertrauen ist im Kern, was Glauben bedeutet. Damit rechnen, dass Gott wirkt, dass Gott begegnet. Dafür zu offen zu sein, heißt Glauben. Das heißt, Offenheit ist ein Punkt, der grundlegend ist. Und der zweite Punkt, der auch grundlegend ist und genauso Glauben bedeutet, Treue. Diese Frau ist aktiv geworden. Und auch ein Mose ist aktiv geworden. Und es gab immer wieder Punkte, wo er gezweifelt hat. Und es gab immer wieder Punkte, und die kennt ihr vielleicht in eurem Leben, wo Zweifel da ist und wo wir Gott nicht begegnen, wo Gott nicht spricht, wo wir warten und sagen, ich würde gern mehr von dir erleben, aber gerade merke ich nichts von dir. Gott, wo bist du? Nicht nach jedem Gottesdienst gehen wir berührt nach Hause. Nicht jede Gebetszeit endet mit einem Halleluja, jetzt ist wieder alles super. Aber diese Zeiten gehören dazu und lassen uns erkennen, wenn Gott spricht oder begegnet. Offenheit und Treue. Sei offen für die Begegnung mit Gott, aber halte aus, wenn es gerade nicht ist. Wir haben Beobachtungen gemacht, so begegnet uns Gott. Und zwar so und noch auf ganz viele anderen Arten und Weisen. Das zieht sich durch, und zwar nicht nur in dieser Geschichte, sondern ihr könnt diese Beobachtung in allen Geschichten in der Bibel machen. Es braucht Treue und Offenheit, um diesen Raum zu erschließen. Und gleichzeitig können wir aber auch diese Momente suchen, wo Gott uns begegnen kann. Es hat dann etwas von diesem Räume schaffen. Ich für mich habe gemerkt, ich habe lange darüber nachgedacht, wie kann ich in meinem Leben eben diese Momente suchen? Und ich bin tatsächlich an zwei Sachen einfach nicht vorbeigekommen. Und zwar ist es in meinem Leben das Bibellesen, gerade wie wir es jetzt tun, zum Sehen, wie Gott ist, wie Gott wirkt. Das sehe ich im Bibellesen und das schafft in mir eine Offenheit für Gott. Und dann ist es das Gebet, mir Zeiten zu nehmen, wo ich nichts anderes tue, das Handy beiseite lege, vielleicht rausgehe, um einfach mein Herz mit Gott zu teilen. Und ich habe mal eine Handvoll Ideen mitgebracht, drei an der Zahl, wie man das praktisch machen kann. Wir haben in der jungen Gemeinde gerade eine Themenreihe, die erstreckt sich schon seit einer ganzen Weile, hangelt sich an einem Buch lang, nennt sich 9 Wege, Gott zu erleben. Dort werden 9 verschiedene Arten gezeigt, wie sich christlicher Glaube entfalten kann. Und 3 möchte ich mit euch teilen. Ist übrigens ein unheimlich interessantes Thema, sich damit zu beschäftigen und zu staunen, dass jeder seinen eigenen Zugang hat und wir nicht alle das Gleiche machen müssen, um unseren Glauben zu leben, um Gott zu begegnen. Es gibt einmal den Naturtyp. Andere sehen einen Felsen und er sieht die Souveränität Gottes. Ein anderer sieht einen wilden Fluss, aber er sieht Gottes Verheißung einer nie versiegenden Quelle. Die Natur dient ihm als Quelle der Inspiration. Dieser Typ liebt es, Gebetszeiten während eines idyllischen Spaziergangs zu machen. Gebet muss nicht heißen, hinsetzen, ruhig sein, Bibel lesen vorher, was auch immer, still sein, kann auch sein, aktiv zu werden, rauszugehen, sich von der Natur inspirieren zu lassen, zu staunen und das Staunen in ein Gebet zu verwandeln. Es gibt den Intellektuellen. Das sind Menschen mit diesem Zugang suchen die Substanz. Die Oberfläche reicht ihnen nicht aus. Sie fühlen sich häufig schuldig, weil sie Dinge hinterfragen, aber sind dabei auf dem Weg, eine tiefere Dimension zu erreichen. Sie lieben es, Zeit mit einem Bibelkommentar zu verbringen. Wenn der Verstand etwas Neues begriffen hat, fühlen sie sich Gott am nächsten. Auch das ist eine Möglichkeit. Lesen, über Gott Neues erfahren, Zusammenhänge entdecken, schafft Räume. Und neben diesen beiden gibt es einen dritten, der Fürsorgliche. Wie der Name es schon sagt, fühlen sich diese Menschen Gott besonders am nächsten, wenn sie ihren Mitmenschen einfach Gutes tun oder ihnen dienen können. Hier geht es weniger um das trockene Denken wie bei dem Intellektuellen und weniger um das einfach Ausschweifen in der Natur, sondern es geht um das Dienen. In ihrem persönlichen Gebetsleben beten sie voller Leidenschaft für andere Menschen. Und auch das ist ein Ausdruck unseres Glaubens, anderen zu helfen, anderen zu dienen. Nicht in der Hoffnung, dann wird er mich ganz besonders mögen, sondern weil Gott uns gedient hat. Der letzte Satz. So wie diese Frau offen war für die Begegnung mit Jesus und es für ihr Dorf zum Segen wurde, so kann für unseren Ort zum Segen werden, wenn wir uns offen für Gott machen. Amen.